Ich habe natürlich jetzt nicht die jahrzehntelange Berufserfahrung, aber die kurze Zeit, die ich jetzt mit einem diabetologischen Schwerpunkt arbeiten durfte, ich kann schon sagen, das ist der Traumjob. Ich möchte genauso mit den Menschen über viele Jahre zusammenarbeiten und ein Vertrauensverhältnis aufbauen, und das will ich nicht anders haben.
O-Ton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
Hallo Nicole, na, da bin ich doch der Erste hier in der Tomorrow Lounge. Ich habe es also direkt gefunden, und zwar treffen wir uns jetzt ja mit der Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft.
Genau, ich habe auch hier den Raum in mein Navi eingegeben und habe es dann auch gleich gefunden. Es war nur 2 Türen weiter von dem Treffen, wo ich eben war. Und zwar mit der DDG-Geschäftsstelle.
Gut, dann machen wir mal die Tür auf und gucken, was uns erwartet und wer vor allem.
Genau, machen wir mal die Tür auf, und da stehen schon unsere 3 Gesprächspartner für heute.
Freue mich drauf.
Ja, ich mich auch.
Ja, das sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Diabetologie, dem Podcast für Diabetes-Expertinnen und Experten. Wir von der Diabetes-Redaktion der Metrix senden heute direkt vom großen Diabetes-Kongress 2025 in Berlin. Und wie es mittlerweile Tradition ist, sprechen wir mit Vertreterinnen und Vertretern der AG Nachwuchs der DDG. Aber jetzt sage ich erstmal, hallo Günther, kein Nachwuchs-Diabetologe, soweit ich weiß.
Man kann mich nicht sehen, aber vielleicht hört man es sogar. Nein, kein Nachwuchs, überhaupt nicht. Hallo Nicole, ja genau, denn Nachwuchsgewinnung und Förderung sind essentiell, um die Diabetologie auch in der Zukunft stark aufzustellen. Und die Arbeitsgemeinschaft Nachwuchs der Deutschen Diabetesgesellschaft leistet hier eine wirklich bemerkenswerte Arbeit. Von engagierter Werbung fürs Fach auf Kongressen wie diesem über Stipendiatenprogramm und Students Diabetes Days bis hin zu innovativen Formaten rund um Technologie und Lehre.
Und jetzt wollen wir natürlich auch mal gucken, wer alles da mit uns beisammen ist. Mit uns am Mikrofon sitzen heute 3 engagierte junge Menschen, die sich durchs Studium der Medizin oder eben auch angrenzender Fachgebiete am Anfang ihrer Laufbahn in der Diabetologie bewegen. Und wir sagen herzlich willkommen an Jonas und Irina und Franziska.
Und ich denke, am allerbesten und am allerwenigsten Fehler macht man, wenn man euch selbst fragt, ob ihr euch nicht kurz vorstellen wollt. Also Irina, starten wir mit dir. Für alle unsere Ersthörerinnen, wer bist du? Was machst du aktuell? Wo trifft man dich im diabetologischen Alltag?
Hallo, ich bin Irina Drost. Ich bin in der AG Nachwuchs Sprecherin mit Fokus auf Medien engagiert sozusagen und habe auch noch eine zusätzliche Funktion, bin Mitglied der Kommission für gesundheitspolitische Fragen der DDG. Und im Alltag bin ich in der Weiterbildung für die Pädiatrie, auch mit Fokus pädiatrische Diabetologie, habe noch ein bisschen was vor mir, 2 Jahre Weiterbildung und mache noch Forschung parallel dazu. Genau, so viel zu mir.
Und Jonas, wie sieht's bei dir aus? Wo bist du derzeit aktiv und was reizt dich auch besonders an der Diabetologie?
Ja, ich bin Jonas Glaser. Ich bin aktuell Assistenzarzt für Allgemeinmedizin in einer diabetologischen und hausärztlichen Schwerpunktpraxis im Hamburger Süden und bin jetzt hier in der AG Nachwuchs aktiv seit bestimmt schon 4 Jahren, 5 Jahren in dem Dreh. War davor auch viele Jahre selber Stipendiat und habe das vorher mitnehmen dürfen und hoffe, das jetzt irgendwann zurückgeben zu können an die nächste Generation an begeisterten Studierenden und jungen Fachärztinnen und WissenschaftlerInnen. Aber was mich am meisten an dem Fach begeistert, ist dieser Querschnitt und die Vereinbarkeit zwischen der generalistischen Betreuung der Patientinnen und Patienten und lebenslanger Betreuung, aber dann trotzdem diese Spezialisierung mit dem Blick in die Technik, mit modernen Therapien und wirklich auch einflussreichen neuen Innovationen. Und die Mischung aus Spezialisierung und generalistischem Denken, das ist das, was mich absolut begeistert.
Und dann kommen wir zur 3. im Bunde, das ist die Franziska Bischoff. Schön, dass du auch heute bei uns bist. Was sollten denn unsere Hörerinnen und Hörer über dich wissen?
Genau, ich bin Franziska, ich habe Biologie und Biochemie studiert. Ich promoviere jetzt in der Biochemie in Leipzig. Und ich bin damals durch den Students Diabetes Day in Leipzig auf die AG Nachwuchs gestoßen, wo ich auch wirklich sehr herzlich und liebevoll aufgenommen wurde und gleich somit reingezogen wurde, und ich versuche so ein bisschen die Naturwissenschaften in der AG voranzubringen, ein bisschen für die Naturwissenschaften auch ja Veranstaltungen mit zu organisieren, und mich begeistert einfach auch, dass man so viele verschiedene Ansatzpunkte hat, gerade auch in der Forschung, wo man immer wieder neue Verknüpfungen findet, und das ist einfach super gut und man kann auf dem Kongress einfach wirklich viel lernen, und deswegen bin ich sehr gerne dabei.
und heutzutage sogar schon im Redaktionsbeirat der Diabeteszeitung der Deutschen Diabetesgesellschaft.
Ja, genau.
Das ist super, ja. Du hast schon das Stichwort eben gesagt, ein Format, das bei Medizinstudierenden immer wieder für Begeisterung sorgt, das hören wir von euch vor allem, sind die Students Diabetes Days. Wann war denn der letzte und wann ist der nächste und was ist so besonders daran? Mit wem starten wir, Irena?
Der letzte, Jonas unterstützt mich gerne.
Der war am Anfang April.
Und der war in Heidelberg, muss das gewesen sein. Ich war selber leider persönlich nicht dabei, aber ich habe heute Stipendiatinnen getroffen, die gesagt haben, ich war dabei, ich fand das toll und deswegen bin ich heute hier. Und das ist mehr oder weniger das Ziel, was wir erreichen wollen, dass wir eben Menschen, Studierende für die Diabetologie begeistern und sie auch hierher einladen bzw. Werbung auch für die Diabetologie machen. Und das hat sehr gut funktioniert, würde ich sagen.
Max Reichert aus der AG Nachwuchs hat das maßgeblich mitgeprägt und noch mit zwei weiteren so Nachwuchsdiabetologen aus dem Bereich Heidelberg, die haben das da in die Hand genommen. Die haben Unterstützung bekommen von der Klinik aus Heidelberg, von Frau Professor Sendrödi und natürlich auch von Erhard Siegel, die ja beide sehr diabetologisch fokussiert in Heidelberg arbeiten. Und die haben uns da wirklich massiv mit Vorträgen, mit Material unterstützt, mit der Zeit und wirklich Engagement. Und das, was ich da mitbekommen habe, das lief echt richtig gut, gutes Feedback bekommen. Wir hatten sehr viel praktische Vorträge, praktische Workshops. Das war wirklich Diabetologie zum Anfassen. Das ist ja das, was wir immer versuchen. Wir wollen zeigen, wie gut und wie modern unser Fach ist. Und das scheint in Heidelberg ganz gut geklappt zu sein.
Wie viele Leute kommen denn da ungefähr zu so einem Tag? Kann man das sagen?
Das ist ganz gemischt. Es kommt so ein bisschen auf den Standort, auf die Größe an und auch, wie gerade das Datum im Semester liegt. Wir müssen ja auch mal am Anfang auch noch mal wieder ein paar kleine Erfahrungen sammeln. Jetzt in Heidelberg waren so ungefähr 45 Leute da. Insgesamt. Wir hatten in Aachen, glaube ich, mal so an die 80, 90. Das war, glaube ich, der bestbesuchteste Students Diabetes Day. Aber in der Regel pendelt das so zwischen 30 und 50.
Und bekommt ihr dann auch unmittelbar Rückmeldungen während des Tages, dass sich Leute vielleicht vorstellen können, das auch weiter zu betreiben mit der Diabetologie?
Nicht direkt, überlege ich gerade. Aber das, ich meine, so ein Tag reicht vielleicht nicht unbedingt aus, um eine Berufsentscheidung zu treffen. Unser Ziel ist ja, die Leute erstmal zu begeistern und zu zeigen, wir haben noch viel mehr Angebote, viel mehr Kongresse, viel mehr Weiterbildungsmöglichkeiten. Und das ist sozusagen erst der Start.
Und dass es funktionieren kann, da haben wir eigentlich ja den lebenden Beweis hier direkt neben uns. Und Franzi ist uns Diabetes Days ja erst so in die AG Nachwuchs reingekommen und dann letztendlich vielleicht ja auch teilweise deswegen in der Diabetologie.
Also ich habe auch vorhin schon mal so ein bisschen durchgeguckt. Ich würde auch sagen, es waren jetzt noch mal einige aus Heidelberg bin dabei. Also ich denke, das ist immer eine gute Werbung. Und wir bekommen die Studenten auch nach Berlin oder dann auch zu den Tagungen jetzt im Herbst in Mannheim. Und das ist einfach schön, dass sie auch wiederkommen und dass sie Interesse zeigen und da auch erstmal ihr Wissen vertiefen können. Also es sind ja Studenten von ganz frühen Beginn im vierten Semester bis zum Doktoranden oder sogar Postdocs waren dabei. Genau, und das ist einfach schön, wenn sowas irgendwie doch Früchte trägt.
Ja, nun haben wir ja gerade von euch gehört, Franziska, dass du selbst auch über das Stipendiatenprogramm reingekommen bist. Wie erfahren denn die Menschen, die jetzt heute zum Beispiel, 120 habt ihr, glaube ich, vorhin gesagt, das ist schon Wahnsinn. Wie erfahren die von dem Programm und was ist so, wie begeistert ihr die Menschen denn dafür?
Also wir versuchen nach und nach aktiver auf Instagram auf jeden Fall zu sein. Wir versuchen auch jetzt noch ein paar andere Plattformen anzuspielen, aber dann müssen wir selber erstmal gucken, wie funktioniert das eigentlich alles und wie können wir das zeitlich unterbringen. Wir möchten da noch ein bisschen mehr Werbung machen. Ich glaube, wir haben es dieses Jahr ganz gut geschafft, über Instagram viele Leute zu erreichen. Also man hat es dann doch auch in den Zahlen gesehen. Und ansonsten versuchen wir, Fachschaften anzuschreiben. Das hat dieses Jahr auch besser über Instagram tatsächlich funktioniert, was sonst immer so ein bisschen, nicht ganz so gut lief über den E-Mail-Verkehr. Aber ich glaube, da haben wir dieses Jahr doch einiges an Gewinn bekommen. Und
die Deutsche Diabetesgesellschaft ist ja selbst auf Social-Media-Kanälen deutlich präsenter im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja. Und das merkt man auch an den Bewerberzahlen, würde ich sagen.
Also wer uns jetzt... Das ist eure Plakette hier. Die ist schön, aber die macht Krach, ja. Und die Menschen, die jetzt uns zuhören und euch noch nicht kennen, auf Instagram zum Beispiel, die geben einfach ein Diabetes DDG Nachwuchs. Also wie finden die euch?
DDG AG Nachwuchs, so heißen wir auf Instagram. Gerne uns folgen, auf jeden Fall.
Genau.
Jetzt sind wir ja hier am ersten Tag des Kongresses, am Mittwoch, ne? Trotzdem, Irena, was ist denn so dein persönliches Highlight bis jetzt? Oder auf was freust du dich denn noch besonders jetzt in diesen Tagen?
Ich freue mich ganz besonders auf einfach einen Austausch mit Fachleuten, mit auch Studierenden teilweise, von denen lernt man auch ganz viel. Und ich freue mich auch auf ein Wiedersehen von Menschen, mit denen ich mal gearbeitet habe oder wo ich promoviert habe. Wo ich zum Beispiel, ich habe ja in Hannover studiert und auch promoviert, in Dresden bin ich jetzt aber beruflich tätig. Und das Zusammenkommen ist immer ganz schön, einfach wie ein Familientreffen, kann man so sagen, sind diese Kongresse für mich. Und es gibt auch ganz, ganz viele spannende Vorträge, zum Beispiel heute Nachmittag eine Session zu der Versorgung von Menschen mit Migrationshintergrund, wo ich auch einen persönlichen Bezug zu habe. Und da bin ich einfach darauf gespannt, wie die Diskussion dann sozusagen abläuft.
So, dass man Menschen, die uns jetzt zuhören, einen Eindruck vermitteln kann, was erwartet sie? Ich meine, heute Morgen waren ja bei euch alles, was Rang und Namen hat. Also Kongresspräsident, neue DDG-Präsidentin, Frau Sintrö, die Frau Professor Sintrö, die hast du schon eben, Jonas, benannt. Der Herr Professor Seufert, Frau Schürmann, die AG-Leiterinnen.
Schirmherrin
sozusagen. Ja,
Dr. Wojtek noch.
Also schon. Ja, also ihr habt ja alles, was Rang und Namen hat, habt ihr heute.
Präsident.
Ja, also. Und das ist schon toll, oder? Wie ist das so, wenn man mit den Leuten ins Gespräch kommt, gleich am ersten Tag?
Das ist eine Riesenwertschätzung für das ganze Programm und die ganze Bestrebung. Also es zeigt ja, wie sehr die DDG auch investiert ist in die Nachwuchsförderung. Also die nehmen das nicht auf die leichte Schulter, sondern die sind nicht nur idealistisch präsent, die sind aber auch physisch präsent. Die nehmen sich die Stunde Zeit und kommen hier zum Begrüßen her und kommen dann häufig nochmal zwischendrin, waren jetzt hier beim Mittagessen, immer mal da, sind ansprechbar und beantworten alle persönlichen und beruflichen Fragen und da sind wir massiv unterstützt,
ne, in der DDG. Und könnt ihr das vielleicht einordnen im Vergleich zu anderen Fachgesellschaften?
Das ist schwer vergleichen, ne, weil auch so die Nachwuchsprogramme der anderen Fachgesellschaften sich in den letzten Jahren vielleicht auch unter einem Beispiel entwickelt haben und ich kann ja nur noch vergleichen von vor vielen Jahren und die machen sich auch einen super Job.
Was ja natürlich immer aufpoppt, kommen wir mal zu einem anderen Themenkomplex. Wenn man jetzt parlamentarische Abende hat seitens der Fachgesellschaft etc., ist natürlich die Diabetesversorgung der nächsten Jahre. Ja. Stichwort, welchen Stellenwert hat zum Beispiel der Diabetes eigentlich im Medizinstudium? Und ganz genau dazu gibt es eine aktuelle Umfrage aus eurem Milieu, sage ich jetzt mal, unter Medizinstudierenden und Lehrenden, Jonas. Ich glaube, du weißt dazu am allermeisten. Welchen Stellenwert hat der Diabetes während des Studiums und fühlen sich die Studierenden denn gut auf die Diabetestherapie dann nachher im Alltag vorbereitet?
Naja, also Stellenwert, den haben wir jetzt mit der DDG zusammen versucht zu erheben. Die Daten sind noch nicht publiziert, aber schon erhoben und zum größten Teil ausgewertet. Und da haben wir knapp 240 Studierende befragt, ganz deutschlandweit, und 35 Lehrende. Und haben so die Antworten gegenübergestellt. Also nicht nur, wie viel absolut stattfindet, so, sondern auch, ob es Differenzen gibt zwischen den Ergebnissen. Und dann ging es in der Umfrage um die Punkte, die du eben auch schon angesprochen hast. Wie gut fühlen die sich vorbereitet, aber auch so ganz spezifisch, wie ist das mit einzelnen so Bereichen in der Pathophysiologie zum Beispiel. Wie viel wissen die Studierenden darüber und wie viel denken die Lehrenden, dass ihre Studierenden darüber wissen? Und ob das ausreichend vermittelt wird oder nicht. Und dann natürlich auch ganz praktische Belange wie Blutzuckermessung, Insulininjektionen. Was sind so wirklich Ernährungsempfehlungen? Wie läuft die Therapie ab, ja, von A bis Z? Und wie gut fühlen sich die Studierenden da vorbereitet? Und da gibt's eine riesen Diskrepanz zwischen den Rückmeldungen der Lehrenden und den Rückmeldungen der Studierenden. Und da kann man über den Daumen gepeilt sagen, eigentlich denken die Studierenden, dass das oberflächlich bis nicht behandelt wird. Und die Lehrenden sagen, ja, es ist zwischen oberflächlich und ausführlich behandelt. Und diese Diskrepanz, die hat mich total beängstigt, weil es ist ja nicht nur so, dass extrem wenig Lehre stattfindet im Studium der Humanmedizin. So, das sind so meistens zwischen 2 bis 4 Stunden, je nach Fakultät, im ganzen Studium, ne, in 12 Semestern, 2 bis 4 Stunden für eine Erkrankung, die jeden 5. Menschen im Krankenhaus betrifft als Haupt- oder Nebendiagnose. Und die Studierenden fühlen sich offensichtlich nicht gut vorbereitet. Die haben das Gefühl, das wird nur ganz oberflächlich oder teilweise auch gar nicht so angesprochen. Und ich finde, daraus muss man dann ableiten, dass das nicht nur absolut zu wenig ist, sondern wenn es so eine große Diskrepanz zwischen den Antworten gibt, die aktuell stattfindende Lehre vielleicht auch einfach noch deutlich verbessert werden muss und, wenn wir es auch mal ganz direkt aussprechen, noch einfach nicht gut genug ist. Und da haben wir ja immer nur, ich habe mein Bild in Hamburg und ich kann aus Hamburg natürlich nur berichten, dass es da für mich subjektiv, weil ich das Thema gut fand, halt gut, ne, gelehrt wurde. Natürlich ist da auch immer noch Ausbaubedarf und brauchen mehr Zeit, mehr interaktive, mehr moderne Formate. Aber wenn man jetzt so alle anderen Standorte mal mit dem eigenen in einen Pott wirft und Daten auswertet, ist das gruselig.
Hm. Und ich nehme an, die Lehrenden kennen die Ergebnisse auch noch nicht und wissen noch nichts von ihrem Glück, dass sie da gar nicht so...
Nee. Aber das Gute ist, wir haben auch mal gefragt, wie wichtig denken Sie denn so, dass der... Also was für einen Stellenwert nimmt die Diabetologie später in Ihrem täglichen Leben ein? Also wie wichtig ist das Thema eigentlich im Studium? Ganz unabhängig davon, wie viel stattfindet. Und da gibt es eine Einigkeit. Ja, sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden denken, dass es wichtig ist. Die wissen das. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass es auch extrem gut gelehrt und ausreichend viel gelehrt wird.
Das erinnert mich an den diesjährigen parlamentarischen Empfang der Deutschen Diabetesgesellschaft. Da war nämlich der Bundesärztekammerpräsident, Dr. Reinhardt, da. Und der konnte eigentlich gar nicht glauben, dass so wenig Diabetologie im Studium abgefragt wird. Und die Studie ist natürlich sehr geeignet, um hier für eine gewisse Klarheit zu sorgen. Bei der Umfrage, da ging es ja auch um spezielle Themen. Zum Beispiel gibt es heutzutage nach meiner Wahrnehmung so einen Slogan, der ist auch wahr, würde ich sagen, keine Diabetestherapie ohne Diabetestechnologie. Sagen nicht nur Professor Heinemann, der sich sehr gut in der Technologie auskennt, sagen viele. Sprechen wir mal über kontinuierliche Glukosemessung oder Insulinpumpen-Apps, KI-Lösungen, die ja den Alltag von Menschen mit Diabetes und auch deren Behandelnden verändert. Wie nehmt ihr denn das in eurer Ausbildung wahr? Kommt denn Technologie vor? Und davor natürlich, aber wie wird man denn da vorbereitet?
Rein subjektiv gesehen wahrscheinlich wenig. Mein Studium liegt schon, also ich habe vor 3 Jahren das Studium abgeschlossen, so dass ich das jetzt aus der aktuellen Situation nicht richten kann. Was aber in Hannover der Fall war, wir hatten diabetologische Wahlfächer, wo wir sowas ausprobieren durften und auch mal so einen Sensor uns selber legen durften. Und das hat sehr, sehr viel gebracht, auch die Studierenden gezeigt, was die Technologie bedeutet, was Diabetologie überhaupt ist, wie man das sozusagen zum Anfassen präsentieren kann. Und das fand ich schon wichtig. Und in der subjektiven Wahrnehmung, wie gesagt, finde ich, dass das eben zu wenig vorkommt und dass das ausbaufähig wäre. Ich weiß jetzt nicht, wie es an anderen Universitäten ist. Franzi, kannst du vielleicht berichten aus Leipzig?
Da kann ich eigentlich nicht viel dazu sagen, weil das in den naturwissenschaftlichen Studiengängen noch viel weniger Anklang findet als in den Medizinstudiengängen. Ich kriege so aus persönlichen Reihen mit, dass es gerade so im ländlichen Bereich, wo ich ja auch herkomme, schwierig wird, überhaupt ja zu erfahren, wie kann ich damit umgehen. Viele haben gar nicht den Zugang zu einer diabetologischen Schwerpunktpraxis, werden vom Hausarzt behandelt. Und ich glaube, da ist schon das Problem, wie kann man das vereinen, in der Hausarztpraxis noch sich über Diabetestechnologie zu informieren und die Leute gerecht zu behandeln. Also ich glaube, da habe ich schon oft die Rückmeldung bekommen, dass das gerade in solchen Regionen schwierig ist.
Also im Studium bei mir war das so, das wird mal nebenbei in den Vorlesungen genannt, dass es auch eine kontinuierliche Glukosemessung gibt und auch eine Pumpentherapie gibt. Aber an den beiden Unis, an denen ich so meine Assistenzarztzeit verbringen durfte, in der inneren Endokrino, da wurden mal am Handy Glukoseverläufe sich angeschaut, wenn ein CGM getragen wurde. Aber es gab teilweise auch einfach nicht die Möglichkeit, die AGP-Profile überhaupt auszulesen. Ja, ich habe in den fast 4 Jahren in den Krankenhäusern eine Pumpeneinstellung begleitet. Zwar ist keine Diabetes-Schwerpunktpraxis, ne, aber immer eine Endokrinologie. Und da spielt Technik echt noch eine untergeordnete Rolle. Und ist auch einer der Gründe, warum ich unbedingt in der Praxis wollte und den Facharzt von der Inneren in die Allgemeinmedizin gewechselt habe, damit ich halt in einer Diabetes-Schwerpunktpraxis frühzeitig damit Kontakt habe. Mhm. Aber auch da, es ist natürlich sehr unterschiedlich, wie hoch der Stellenwert der Technik in den Praxen ist und auch so muss man extrem viel Eigenengagement zeigen, um die Technik zu lernen. So, das wird gerade von den Firmen beigebracht, zum Großteil. Kann man in einzelne Zentren gehen, einzelne Schwerpunktpraxen, die sich extrem darauf ausrichten und wirklich fit sind? So, das ist natürlich dann ein absoluter Segen, wenn man da einen Weiterbildungsplatz findet. Aber dann muss diese Person natürlich auch immer noch auch aktuell eine Stelle frei haben und überhaupt ausbilden. Dann gibt es auch Praxen, die noch keine Nachwuchsförderung und keine Ausbildung betreiben. Und deswegen ist auch mir ein sehr großes Anliegen. Also die Lehre will ja nicht nur an den Unis und die findet nicht nur da statt, sondern die muss auch in den Praxen stattfinden. Und dafür müssen sich die Praxen für den Nachwuchs öffnen. Und da können Menschen echt Herzblut und Energie reinstecken und vielleicht auch die Praxisnachfolge sichern.
Weiß denn jemand von euch, wie es dann ist, wenn man die Weiterbildung zum Diabetologen, zur Diabetologin DDG macht, was da die Diabetestechnologie für einen Raum einnimmt?
Es gibt die Kurse der DDG und da gibt es schon einen bedeutenden Technikanteil und findet schon statt. Und natürlich gibt es auch Angebote von zum Beispiel der AG Diabetestechnologie, dann gibt es Angebote von der DDG selber, von Diatec. Und da findet ja schon auch Fortbildung statt, aber das beruht halt einfach echt viel auf Eigenengagement und auf persönliche Zeit und Weiterbildungszeit und wie viel Spaß man daran hat.
Ja, und was wäre da so eure Idealvorstellung, wann das vielleicht doch auch im Studium mal vorkommen sollte oder dann eben auch nochmal in der Weiterbildung? Was wäre da gut?
Ich denke schon, ab den klinischen Semestern ist es auf jeden Fall sinnvoll, einfach um zu zeigen, wie vielseitig die Diabetologie ist. Das ist das eine. Und das andere, wenn man sich dann eben für die Diabetologie oder auch für den Internisten irgendwie entscheidet, ist es ja trotzdem nicht verkehrt zu wissen, wie das aktuell ist, sozusagen die Therapiestandards. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, ich bin ja in der Pädiatrie tätig. Da geht es ja ohne Technologie gar nicht. Und da versuche ich schon noch sozusagen frühzeitig vieles mitzukriegen und auch Pumpeneinstellungen zu betreuen, um eben da auch Erfahrung zu sammeln, weil ohne geht es im Moment eben auch nicht.
Dann vielleicht noch die letzte Frage zu dem Komplex Diabetestechnologie. Ihr in euren unterschiedlichen Bereichen habt ja auch Einblicke in Hausarztpraxen oder Rückmeldungen mit den Menschen, mit denen ihr zu tun habt. Wie steht es denn da um das Wissen der Diabetestechnologie?
Naja, es gibt ja eine kleine Offensive von einzelnen Playern in der Diabetestechnologie, die jetzt auch ihren Vertrieb auch auf die Hausarztpraxen ausrichten. Und ich meine, in den Schwerpunktpraxen werden ja knapp 1,5 Millionen Menschen mit Diabetes betreut und in hausärztlich so die 7,5 Millionen Pi mal Daumen anderen Menschen mit Diabetes. Und irgendwann wird diese moderne Therapie auch da einfach ankommen müssen, weil die Zahl an Menschen, die behandlungsbedürftig sind, die wird nicht weniger werden, glaube ich, in den nächsten Jahren mit Technik. Wie du vorhin schon so schön meintest, das wird einfach immer eine wichtige und wichtige Rolle spielen. Man kommt da nicht vorbei.
Dann wechseln wir doch mal ein bisschen das Thema und gucken mal auf eure AG und schauen mal, was auf die Perspektiven und so ein bisschen auf die Zukunft der AG Nachwuchs. Franziska, was sind denn so die wichtigsten Ziele der AG Nachwuchs jetzt noch in diesem Jahr, dann auch vielleicht im nächsten Jahr dann noch drüber hinaus? Was habt ihr euch für Ziele gesetzt?
Also ich kann so ein bisschen für die wissenschaftliche Seite sprechen. Da möchten wir natürlich noch ein bisschen voranbringen. Die Veranstaltung für die Wissenschaftler, für die Naturwissenschaftler, die kommen. Es sind auch viele Ernährungswissenschaftler da, habe ich gesehen. Einfach noch ein bisschen das Programm so zu gestalten, dass sie sich auch aufgehoben fühlen. Es gibt sehr viele, also generell im ganzen Kongress, sehr viele wissenschaftliche Programmpunkte, wo man sich, glaube ich, schon wiederfinden kann. Das ist schon ganz gut. Und ja, wir sind ein bisschen am Ausprobieren, dass die Studenten sich einfach untereinander auch ein bisschen noch mehr vernetzen können. Das hat dieses Mal eigentlich sehr gut geklappt. Ich denke, die sind in einen regen Austausch gekommen und sowas noch ein bisschen voranzutreiben, da auch die Ideen nochmal zu gucken, was funktioniert, was können wir noch verbessern. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein Ziel, was wir uns da setzen.
Da möchte ich gerade noch mal nachhaken, weil du auch so betonst mit Naturwissenschaft und Medizin. Also die Stipendiaten sind ja mitnichten nur Medizinerinnen oder Medizinstudierende. Habt ihr eine Idee von den 120, die dieses Jahr da sind? Also auf jeden Fall sind ja doch viele auch mit dabei, die jetzt nicht Ärztinnen und Ärzte werden, oder?
Ja, wenn ich jetzt mal hinten an unsere Wand gucke, wo so die Steckbriefe sind, würde ich fast sagen, es ist vielleicht so die Hälfte Medizinstudenten und der Rest so bunt gemixt. Genau. Ja, wie gesagt, Ernährungswissenschaften, Biologie habe ich gesehen, dann
Sportwissenschaften.
Genau. Bioinformatik.
Bioinformatik haben wir mit dabei, genau.
Also Psychologie, ganz lebend gemischt. Teilweise auch, hatten wir auch mal aus beratenden Berufen, aus der Pflege, hatten wir auch schon, wir hatten auch schon mal vor ein paar Jahren jemand aus der Veterinärmedizin, da war auch eine.
Katzendiabetes.
Gibt's auch alles.
Hättest du wohl gern.
Du als Katzen bist jetzt keine. So, natürlich jetzt nicht so das Zielklientel der DDG, ja. Aber wir vernetzen uns natürlich auch da gerne und können voneinander.
Ja, aber das finde ich wirklich erstaunlich, dass dann doch so ein bunter Mix dabei rauskommt. Das hätte ich jetzt so
Dann muss vielleicht noch unseren Zuhörenden sagen, also wir haben hier hinten eine Wand, da hängen um die 50, 80, 100 Steckbriefe, Fotos und mit, ja, ich, wie viel sind es denn, sind die oder mehr? Jemand sagt 500. 500. Also da steht halt dran, stehen Eigenschaftswörter, woher die Leute kommen, was sie machen, damit man sich auch gegenseitig einfach vernetzen kann.
Genau, also welchen Studiengang, welches Semester.
Ja, das ist super. Kontaktdaten, wenn man in Kontakt bleiben will, wenn man die freiwillig aufschreiben will, ja.
Jonas, was wäre für dich eigentlich persönlich eine ideale Förderung junger Menschen, damit sie sich für die Diabetologie interessieren?
Unfassbar wichtige Frage. Das versuchen wir auch gerade einfach als AG herauszufinden, als DDG herauszufinden. Das versuchen wir in der Gemeinschaft als BVND herauszufinden, weil so diese Betreuung, es muss natürlich von A bis Z gehen. Wir müssen im Studium präsent sein, wir müssen in den Praktikas präsent sein, die müssen gut angeboten werden, die müssen, wenn sie angeboten werden, gut betreut werden. So. Da gibt es nicht nur eine Stellschraube, sondern man muss wirklich von A bis Z denken, fächerübergreifend, Interdisziplinarität vorleben. So, ich habe mal mir sagen lassen, dass man Kindern sagen kann, was man will, aber die lernen von den Eltern nur das, was sie wirklich vorgelebt bekommen. Und das müssen wir in der Diabetologie genauso machen. Wir müssen diesen Idealismus vorleben. Und Mentoring ist ein Riesenthema. Und je individueller das auf eine bestimmte Person zugeschnitten ist, umso sinnvoller ist das. Also wenn jetzt ein Mentor zum Beispiel für Franzi oder eine Mentorin für Franzi in Frage käme, dann müsste natürlich einen wissenschaftlichen Background bieten und dann vielleicht ein Netzwerk, was dann auch Franzi in ihrer Karriere helfen würde, Vorerfahrungen, die Franzi helfen würden. Und der wissenschaftliche Background, der wird mir wahrscheinlich nicht so sehr individuell helfen, weil ich eher klinisch und praktisch ausgerichtet bin und wir brauchen einfach ein individuelles Mentoring, fachgesellschaftsübergreifend, BVND, einfach gemeinsam einen Weg finden, wie wir den Nachwuchs unterstützen können.
Ja, und Günther und ich, wir wissen aus der Podcastaufnahme mit Frau Professor Zentrödi, dass der auch dieses Thema Mentoring sehr wichtig ist. Also sie erzählt schon auch, dass sie selbst davon profitiert hat und dass sie aber auch das selbst auch weitergibt, indem sie eben Mentorin ist. Darauf komme ich, weil unsere nächste Frage auch ein bisschen was noch mit ihr zu tun hat, nämlich sie hat auch über ihren Alltag, über ihren Arbeitsalltag gesprochen und gesagt, dass sich das in ihren Augen eigentlich ganz gut verbinden lässt, die klinische Tätigkeit und auch sie forscht ja auch, ne? Und dass das für sie schon recht ideal ist, wie das so im Moment für sie läuft. Und da würde ich gerne mal von euch allen dreien wissen, wie sähe denn für euch der ideale Arbeitsplatz in der Diabetologie im Jahr 2030 aus?
Also ich glaube, ich kann für die Wissenschaft sagen, dass das hier schon ganz gut funktioniert, dass die wissenschaftlichen Erkenntnisse gut translatiert werden in die Praxis. Also wir haben hier wirklich ein tolles Programm. Wir haben unten die Poster hängen, wo man auch sich informieren kann und man diese Verbindung von der Wissenschaft zur Praxis hat. Und ich denke, dass das mittlerweile schon sehr gut funktioniert, dass wir da gute Vorträge haben, dass man viel daraus mitnehmen kann. Und ja, es gilt, das weiter zu stärken. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Dass es, glaube ich, zukünftig immer wichtiger sein wird, dass man auch Patienten telemedizinisch betreut, also viel mehr Technologie auch mit einsetzt. Und für mich wäre es eben auch persönlich perfekt, wenn ich neben der Patientenbetreuung auch Zeit hätte und Freiräume hätte zu forschen. Weil die klinische Forschung doch das ist, was ich zukünftig machen möchte. Und ich denke schon, dass es in der Diabetologie sehr gut möglich ist und auch machbar ist. Es braucht aber natürlich auch Mentoring-Programme und Förderprogramme, die man eben auch nutzen kann für diese klinische Forschung.
Und anscheinend ist es ja durchaus möglich, wenn wir die neue DDG-Präsidentin hören. Und genau, Jonas, du vielleicht noch zu dem Thema.
Ja, also ich habe natürlich jetzt nicht die jahrzehntelange Berufserfahrung, aber die kurze Zeit, die ich jetzt mit einem diabetologischen Schwerpunkt arbeiten durfte, ich kann schon sagen, das ist der Traumjob. Ich möchte genauso mit den Menschen über viele Jahre zusammenarbeiten und ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das will ich nicht anders haben. Das Problem ist, so zu arbeiten, muss auch weiterhin möglich gemacht werden von der Politik. Also ich muss die Möglichkeit haben, die finanziellen so Strukturen müssen so vorhanden sein, dass das Team gut und fair bezahlt werden kann, so und dass wir ärztlich so nicht so viel Hürden in den Weg geschmissen bekommen von so strukturellen Problemen in Abrechnung mit der Gematik, mit so vielen Themen, die jetzt gerade überall, auch jetzt die letzten Tage in Leipzig auf dem Ärzte auf dem ersten Tag besprochen wurden, so diese Bürokratie im Alltag ist schon einfach wild. Und das ist das, was einem den Spaß nimmt. Und wenn man dann sich mit Themen auseinandersetzt, wie der Folgen der Entbudgetierung, mögliche Folgen für uns Diabetologinnen und Diabetologen, das ist so, wenn erfahrene Kollegen zu resignieren scheinen, dann macht das uns als Safix natürlich Angst. Oder mir zumindest. Und besorgt mich. Und eigentlich, wenn diese Probleme gelöst werden, ist das der schönste Job der Welt.
Trotz allem hast du als allererstes gesagt, das ist ein Traumjob. Absolut. Und bist ja in guter Gesellschaft heute Morgen bei eurem Symposium, Nachwuchsprogramm, hat ja der Kongresspräsident, Herr Professor Heni, gesagt, Diabetologinnen und Diabetologen sind sehr nett und die Diabetologie ist das Schönste. Also
kann ich so unterschreiben.
Viel mehr Werbung dafür kann man nicht machen. Wenn ihr jetzt heimgeht oder Franziska, wenn ihr jetzt dann nach dem Kongress heimfahrt, Franziska, was würdest du zum Beispiel anderen empfehlen? Warum sollten sie sich auch engagieren bei euch in der AG Nachwuchs?
Also auf jeden Fall ist es eine super Möglichkeit, einen Einblick in ein Fachgebiet zu bekommen, was ein unfassbares Spektrum hat. Ob das Psychologie ist, ob das Ernährung ist, ob das Sport ist, ob das reine Grundlagenforschung ist. Es ist einfach wirklich gut, verschiedene Einblicke zu bekommen, verschiedene Sachen mitzubekommen, die man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat. Und das macht einfach unglaublich viel Spaß und man hat nette Menschen dabei. Also ich kann das auch bestätigen. Es sind sehr nette Menschen. Und dass man das einfach nutzt. Und gerade in der Wissenschaft ist es einfach super wichtig, sich zu vernetzen. Man kann nicht alles selber machen. Man braucht Menschen, mit denen man kooperieren kann. Man braucht Menschen, mit denen man zusammenarbeiten kann. Man braucht die Menschen, die es von der Wissenschaft in die Praxis übertragen. Und das funktioniert einfach nur über solche Kongresse. Und da ist es einfach gut, wenn man noch ein bisschen mehr versucht, die Wissenschaftskommunikation einfach in solche Kongresse zu bringen, dass das auch nach draußen kommt und dass es auch zugänglich ist für die Leute, die mit dem Diabetes leben und die wissen, an wen sie sich wenden können und da unterstützt werden.
Kann man sich denn jetzt beispielsweise, wir haben es glaube ich vorher schon erwähnt, dieses Jahr gibt es ja noch die Herbsttagung in Mannheim im November. Können sich denn jetzt Interessentinnen und Interessenten für das Stipendiatenprogramm schon melden bei euch und wie viele können da teilnehmen?
Ich denke, die Anmeldung wird entweder schon geöffnet sein oder das passiert in den nächsten Tagen sicherlich. Mhm. Wie viele Plätze es gibt, das weiß ich noch nicht, aber ungefähr 80 waren das jedes Mal zu den Herbsttagungen. Und mein Ratschlag wäre für die Jungen, dass man eben vor allem einfach von den Mentoring-Programmen und von den Förderprogrammen der DDG profitiert und einfach schaut, was möglich ist. Ich kann einfach nur berichten, ich war langjährige Reisestipendiatin, ich war Promotionsstipendiatin und das Mentoring und die Förderung hat mich schon sehr geprägt und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
Wenn wir die Folge hier ausstrahlen, können wir das schon in die Shownotes nehmen, wo sich 80 ist ja doch eine stattliche Zahl. Man hat eine realistische Chance, so einen Platz zu kriegen, wenn man sich bewirbt.
Ja, dieses Jahr hatten wir wirklich deutlich mehr Bewerbungen als Plätze.
Okay.
Und natürlich wollen wir einen Mix aus Leuten, die zum ersten Mal kommen und Leuten, die wirklich für dieses Fach brennen und da eh schon ein bisschen engagiert sind, aber das ist absolut nicht Grundvoraussetzung. Und wenn man das Stipendium mal nicht kriegt, dann kann man ja trotzdem als Studierende noch umsonst reinkommen. Ne? Und auch hier wird dann immer irgendwo noch ein Stuhl frei sein, wenn ein aus unserem Programm was extra, so was ganz besonders adressiert. Kommt gerne auf uns zu, sprecht mit uns und wenn ihr euch engagieren wollt und gerade zuhört, ihr müsst dafür nicht Anfang 20 sein, sondern ihr müsst vor allem den Idealismus haben, den Nachwuchs zu unterstützen und dafür zu brennen. Also bringt euch gerne bei der DDG, bei uns in der AG, bei den anderen AGs ein oder ermöglicht einfach Ausbildungen bei euch in den eigenen Praxen, Krankenhäuser oder wo auch immer ihr gerade arbeitet und dann mit Konzept und Herzblut.
Ich denke, das war doch ein gutes Schlusswort, oder?
Auf jeden Fall, kann man kaum besser sagen. Das war für mich erneut eine richtig angenehme, sympathische Runde. Und ich bin wirklich ein alter Hase. Man kann mich zwar nicht sehen, aber ich war also so.
Man gießt sie nicht an.
So viel Aufbruchstimmung und so eine gute Laune in eurer Truppe, das ist wirklich, da kann sich die Fachgesellschaft wirklich geschätzt fühlen, dass man so viel Engagement spürt bei euch und da bin ich zuversichtlich für die Diabetologie. Also, liebe Irina, liebe Franziska, lieber Jonas, ganz herzlichen Dank für das inspirierende Gespräch.
Genau, und es ist ja schon angeklungen, es ist toll zu sehen, wie viel Herzblut und auch Innovationsfreude ihr mitbringt. Viel Erfolg für alles, was kommt. Und vielleicht hören wir uns ja bei der Diabetes-Herbsttagung 2025 in Mannheim wieder.
Das war O-Ton Diabetologie, diesmal live vom Diabeteskongress 2025 in Berlin. Unser Dank geht wie immer an unser Team im Hintergrund, Anna Romalis, Christian Duda, Nils Greff. Bis bald, sagen Günther Nuber und
Nicole Finkelnauer von der Metrix Group. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie gesund.
Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Metrix Group. We Care for Media Solutions.